Wohl kein schlimmeres Geschick als das, was die Sklaven auf den Baumwollfeldern in den Vereinigten Staaten zu durchleiden hatten. Aus ihrer Heimat verschleppt, waren sie zur Arbeit gezwungen, von den Familien getrennt. Damals entstanden Gospel-Songs, Evangeliumslieder. Und eines davon heißt: Lord, what a morning, mein Gott, was für ein Morgen. Während wir dieses Lied hören, wollen wir den Text sehen: Mein Gott, was für ein Morgen. Mein Gott, was für ein Morgen. Mein Gott, was für ein Morgen, wenn der Sternenfall beginnt. Du hörst den Schall der Posaune, die Völker in den Gräbern wachen auf, sie sehen Gottes rechte Hand, wenn der Sternenfall beginnt. Mein Gott, was für ein Morgen. Die Sünder wirst du klagen hören. Die Völker in den Gräbern wachen auf. Sie sehen Gottes rechte Hand, wenn der Sternenfall beginnt. Mein Gott, was für ein Morgen. Was für ein Morgen, wenn der Sternenfall beginnt. Du hörst der Christen lauten Ruf, die Völker in den Gräbern wachen auf, sie sehen Gottes rechte Hand, wenn der Sternenfall beginnt. Der Sternenfall, das bezieht sich auf das, was Jesus gesagt hat: Wenn er kommt, dann wird das kosmische Auswirkungen haben auf das gesamte Universum. Und er sagt, es werden auch Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen. Und die Sklaven haben das in diesen kleinen Satz zusammengefasst: Wenn der Sternenfall beginnt. Und damit haben sie den Blick über ihre notvolle Situation hinausgelenkt auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wir hören dazu zwei Bibelworte. Das eine in Lukas 1, Vers 27 und 28. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und ganz zum Schluss der Bibel, so als eine Art Zusammenfassung alles dessen, was war und was sein wird: Er, Jesus Christus, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Und die Gemeinde fiel in die Bitte ein: Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Erwartungen, Hoffnungen, Wunschträume. Im Jahr 1910 erschien auf dem deutschen Büchermarkt ein erstaunliches Buch. Es wurde sehr schnell zu einem Bestseller, denn es sprach den Menschen aus dem Herzen. Es traf vor allem die Erwartungen, die die Menschen hatten. Die Menschen hier in unserem Land und in der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals hatten die Menschen viele Träume und Hoffnungen. Und wisst ihr, wie der Titel dieses Buches lautete? Die Welt in 100 Jahren. Der Verfasser Karl Peters hat sich Gedanken gemacht, er hat seinen Blick in die Zukunft gelenkt und er hat alles zusammengefasst und war der Überzeugung, so wird unsere Welt aussehen in 100 Jahren. Im Vorwort stand unter anderem: Seit je war das Sehnen der Menschheit, von der Zukunft den Schleier zu heben und einen Blick in die Zeiten zu tun, die kommen werden, wenn wir nicht mehr sind. Propheten und Seher sind aufgetreten, falsche und echte, Träumer und Wissende, Männer und Frauen, die klar, logisch, wissenschaftlich unanfechtbar das Bild der Welt entwerfen, die die kommenden Zeiten zeichnet. Und dieses Bild ist so großer Verheißungen voll, dass diese uns oft anmuten wie Märchen. Das heißt, wie die nordamerikanischen, afroamerikanischen Sklaven, richtete auch dieser Mann seinen Blick in die Zukunft und sagte sich, so stelle ich mir die Zukunft vor im 20. Jahrhundert. Und das war doch eine tolle Beschreibung dessen, was die Menschen damals erhofft haben. Aber war es nicht auch vermessen, ein Bild der Zukunft in einem Zeitraum von 100 Jahren entwerfen und voraussagen zu wollen? Obwohl, im Jahr 1910 sah alles danach aus, als seien die Zukunft und die Veränderungen ungemein verlockend, märchenhaft geradezu. Es konnte aus damaliger Sicht alles nur noch besser werden. Die Übergänge oder der Übergang von einem Jahrhundert ins andere hatten hochfliegende Erwartungen in der Menschheit geweckt. 4 Jahre später, nachdem dieses Buch erschienen war, brach der Erste Weltkrieg aus und nur ganz kurze Zeit später, in unseren heutigen zeitlichen Dimensionen gerechnet, der Zweite Weltkrieg. Stimmt, der Mann hat in seinem Buch Veränderungen angekündigt. Sie kamen, aber sie führten nicht zu dieser märchenhaften Entwicklung, die er erträumt hatte, sondern zu Krieg, Zerstörung und Elend. Die Träume des Jahres 1910 wurden zu einem Albtraum. Man hätte dies eigentlich als eine kleine Randnotiz übergehen können. Nur im Jahr 2012 fühlte sich ein Mann wieder bemüßigt, ein ähnliches Buch herauszugeben. Und wieder trifft es genau das, was sich die Menschen von der Zukunft erwarten. Und wieder lautete der Titel eines Buches aus dem Dezember vorigen Jahres: Die Welt in 100 Jahren. In diesem neuen in die Ferne schauen ist viel die Rede von zunehmenden Überflutungen im indischen und pazifischen Raum. Mit sich ausbreitenden Wüsten in Europa und Afrika. Vom Schrumpfen der Gletscher im Himalaya. Von Wirtschaftskrisen und Grenzkonflikten. Und von einem Kampf auf Leben und Tod um die letzten Pfützen von Öl und Wasser, darum und um Reis und Mais schlagen sich die Völker. Und so ist es kein Wunder, dass in einer Zeitung steht: In vielen Staaten überwiegt heute die Angst vor der Zukunft. Man weiß heute, ein Jahrhundert nach der Prophetie Nummer 1 aus dem Jahre 1910, sie blieb ein unerfüllbarer Traum, eine vergebliche Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Und heute nach dem zweiten Buch über die Welt in 100 Jahren, hofft die Menschheit, dass sich dieser Traum oder diese Vorstellung nicht erfüllen würde und dass die Menschheit das Jahr 2112 in halbwegs zivilisierter Weise erleben würde. Was ist das Wichtigste an diesen Vorhersagen? Für mich, das sind Menschen, die sich Gedanken um die Zukunft machen. Die nicht nur einfach das sehen, was sie vor Augen haben, sondern die darüber hinausdenken und sich fragen, wie könnten die Weichenstellungen, die schon eingeleitet sind, wie könnte die weitere Reise dieses Planeten verlaufen? Sie bemühen ihre Fantasie, um sich vorzustellen, wie sich alles entwickeln wird. Und sie glauben an Veränderungen in der Zukunft, positive und negative. Und sie arbeiten daran, ihren Kindern eine lebenswerte Zukunft und eine bewohnbare Welt zu hinterlassen. Damit jeder Einzelne sich darauf einstellen kann, damit aber auch jeder Einzelne dazu beitragen kann, diese Entwicklungen zu steuern. Für mich ergeben sich aus diesen beiden Büchern und aus dem Bemühen der Menschheit, die Zukunft zu erkennen, wichtige Fragen, die unseren Glauben betreffen. Machen wir uns auch Gedanken über die Zukunft? Haben wir auch Vorstellungen aufgrund unseres Glaubens und der Informationen aus dem Wort Gottes, wohin die Welt gehen könnte? Anders gesagt, haben wir auch ein Konzept von der Zukunft? Wenn ja, wie sieht es aus? Und das hat ja nicht so etwas mit uns zu tun. Die Frage, die wir uns stellen müssen, heißt: Haben wir dieser Welt ein Zukunftskonzept anzubieten, auch auf die Gefahr, verspottet oder milde belächelt zu werden? Ist unser Konzept auch eine Utopie, ein unerfüllbarer Wunschtraum? Wie heißt unser Zukunftskonzept? Ganz einfach. Jesus Christus kommt wieder. Ich weiß, das reißt keinen von uns vom Stuhl. Weil wir das irgendwo als Lehrsatz gespeichert haben. Wir sind davon überzeugt, dass es so sein wird. Aber beschäftigen wir uns so sehr mit der Zukunft, dass dieser Satz Jesus Christus kommt wieder zu einem Teil unseres alltäglichen Lebens wird? Ich bin heute davon überzeugt, kein Glaube darf sich christlich nennen, der die Wiederkunft von Jesus Christus ausschließt. Ja, Jesus ist für uns Mensch geworden. Ja, er ist auch für uns gestorben, um uns zu erlösen. Und ja, er ist für uns auferstanden und zum Vater zurückgegangen. Und ihr Lieben, wenn es dabei bliebe, dann können wir wie Paulus sagen, dann sind wir armselige Menschen, weil die Krönung dessen, was Jesus für uns getan hat, in der Vergangenheit noch aussteht. Der letzte Baustein unserer Erlösung fehlt. Und alles wäre umsonst ohne diesen Satz, Jesus kommt wieder. In seinem Oratorium Der Messias hat Georg Friedrich Händel einen dynamischen Chor untergebracht. Und in diesem Chor ist der rote Faden, der sich hindurchzieht, sind drei Punkte. Und das ist ein Ruf an die Gemeinde. Der erste heißt, steht auf. Der zweite, verkündigt den Städten des Landes. Drittens, er kommt. Wir wollen uns diesen Chor, diesen dynamischen Chor einmal anhören, der aus diesem Oratorium stammt, Der Messias von Georg Friedrich Händel.
Thank you.
Ist dieser Glaube nur noch ein Lehrsatz oder Teil meines Lebens? Ich sehe die Schreiber des Neuen Testamentes geradezu vor mir. Sie sind damit beschäftigt, das aufzuschreiben, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und von Zeit zu Zeit geht ihnen ein Licht auf und sie müssen es einfach zu Papier bringen. Und dann entstand ein Satz, der im Neuen Testament immer wiederkehrt. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten so und so. Und dann zählen sie auf, was die Propheten alles gesagt haben und was sich im Leben von Jesus Christus erfüllt hat. Das heißt, die ersten Christen kannten die prophetischen Zusagen aus dem Alten Testament ihrer Bibel. Wir werden im nächsten Vierteljahr, Edeltraut hat die Lektion schon verteilt, uns mit den kleinen Propheten befassen. Und in diesen kleinen Propheten, wenn wir dieses Studium durchführen, achtet einmal darauf, da taucht ein Begriff immer wieder auf, der Tag des Herrn. Und das Alte Testament schließt mit dieser Zusage. Im Propheten Maleachi 3, 19 und 20, denn seht, sagt Maleachi, der Tag kommt. Der Tag kommt für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und sie bringt Heilung. Mit dieser Erwartung wurde das Alte Testament, wurde das Leben des alten Volkes Israel vor der Ankunft des Messias abgeschlossen. Es schließt mit der Hoffnung auf den kommenden Herrn. Und das Neue Testament? Es beginnt damit. Es beginnt mit den Evangelien. Und einer der wichtigsten Sätze in diesen Evangelien, der enthält eine eidesstattliche Erklärung. Jesus vor dem Hohen Rat. Als man mit den falschen Zeugen nicht mehr weiterkommt, da greift der hohe Priester zum letzten Mittel, indem er sagt zu Jesus: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Bist du der Sohn Gottes? Und was antwortet Jesus? Er bestätigt das und fügt hinzu: Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Und diese Erklärung bringen die Schreiber des Neuen Testaments mit dieser Sache in Verbindung, die im Alten Testament Tag des Herrn heißt. Da ist Petrus bei seiner Predigt, die er zu Pfingsten hält, erfüllt vom Heiligen Geist und er zitiert das Alte Testament, indem er sagt: Ich werde meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde Wunder erscheinen lassen am Himmel, wenn der Sternenfall beginnt. Zeichen auf der Erde, die Sonne wird sich in Finsternis verwandelt. Und aus diesem Zitat des Propheten Joel heißt es bei Joel: Ehe dann der Tag des Herrn kommt, der große und schreckliche Tag. Petrus hat das ein wenig umgemünzt. Denn er kannte jetzt mehr als Joel. Und er sagt: Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und Paulus hat das aufgegriffen, als er in Athen war. Und das ist schon bezeichnend, dass er sagt: Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, verkündet den Städten des Landes, dass überall alle umkehren sollen, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Der große und herrliche Tag, der Tag des Herrn. Können wir uns das noch vorstellen, dass dies ein Tag sein kann, wie jeder andere? Es ist ja noch nicht lange her, da habe ich mir auch einen neuen Kalender besorgt für dieses Jahr. Und ich blättere ihn dann manchmal so durch und unwillkürlich kommt mir manchmal der Gedanke, könnte es sein, dass einer dieser 365 Tage in diesem kommenden Jahr der Tag des Herrn sein wird? Ich kann nicht sagen, dass er sein wird. Aber ihr Lieben, wir können es auch nicht ausschließen. Und das ist unser Glaube, dass Jesus Christus wiederkommen wird an einem Tag, an dem niemand damit gerechnet hat. Und das ist eigentlich meine Frage an mich und an euch heute. Wie kommen wir wieder dahin, dass sich der Glaube an unseren kommenden Herrn nicht in einem Lehrsatz erschöpft, in einem unserer 28 Glaubenspunkte, sondern dass er ein Teil unseres alltäglichen Lebens wird? Ich denke da an ein anderes Beispiel, wie das sein kann. Da sitzt der Johannes, der Jünger von Jesus, auf der Insel Patmos. Verbannung war das. Keine Sommerfrische, keine Reise mit Tui oder anderen, sondern er wurde dorthin gebracht, praktisch in die Gefangenschaft. Und ganz am Anfang der Offenbarung, sozusagen als eine Begründung, warum Gott ihm diese Offenbarung überhaupt gegeben hat, da sagt er in Offenbarung 1, Vers 10, ich war im Geist an des Herrn Tag. Bibelübersetzer haben in diesen Text so ihre ganz persönlichen Überzeugungen hineingelegt und ihre Theologie. Und da sind abenteuerliche Formulierungen herausgekommen. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen, die Zürcher Übersetzung. Und ganz schlimm ist es, an einem Sonntag nahm der Geist Gottes von mir Besitz, so auch Hoffnung für alle. Wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass es dem Johannes darum zu tun war, den Wochentag zu benennen, an dem etwas Besonderes geschehen ist. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Johannes in seinen Gedanken an diesem Tag, wenn der Sternenfall beginnt, zu Hause war, dass er sich gedanklich damit beschäftigte, wie es sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. So wie Daniel in seinen Gedanken in Jerusalem war. Und er hat getrauert um Jerusalem und Johannes hat sich gefreut auf das neue Jerusalem. Das heißt, die ersten Christen lebten in der beständigen Erwartung, dass ihr Herr wiederkommen wird. Nebenbei passiert uns das auch noch, dass wir in Gedanken an jenem Tag sind, von dem die Sklaven gesungen haben, was für ein Morgen, mein Gott, was für ein Morgen, wenn der Sternenfall beginnt. Es geht nicht darum, dass wir sentimental in irgendwelchen Vorstellungen schwelgen, von denen wir nicht wissen, ob sie sich erfüllen oder ob sie sich so erfüllen werden. Sondern es geht letztlich um etwas, was uns vielleicht durch unsere nüchterne Art zu glauben verloren geht. Und auch davon habe ich euch ein Lied mitgebracht. Ein Lied, in dem es um die Sehnsucht geht. Und das ist die eigentliche Frage, ob wir uns hier auf dieser Welt arrangiert und eingerichtet haben oder ob uns manchmal noch die Sehnsucht packt, dass der Sternenfall beginnt und wir singen können, mein Gott, was für ein Morgen. In diesem Lied heißt es, wo bleibst du mit deiner Sehnsucht? Halt sie fest. Wir wollen uns das anhören. alles beginnt mit der Sehnsucht. Halt sie fest. Die letzten 100 Jahre lehren uns, die gottfeindlichen Mächte werden sich wehren gegen die Nachricht vom wiederkommenden Herrn. Es gab und gibt viele Heilsversprechen, die sich als leer erweisen. Es gibt Kriege noch und noch, Hunger und Elend, teure Zeiten, das heißt große Finanzprobleme. Es gibt Christenverfolgungen, Ideen statt Christus und totalitäre Weltanschauungen statt Befreiung, Elend, Verzweiflung, Tod und Trümmer. Darum, ihr Lieben, warten wir nicht auf einen bestimmten Tag. Wir warten auf den Herrn, der uns befreit hat. Und man kann diesen Tag nicht verkündigen, ohne dass man ihn lebt. Lehrsätze sind in dieser Welt von heute nicht gefragt, sondern Leben und Lebensentwürfe, die überzeugen, weil sie aus dem Vertrauen leben, das Christus in uns geweckt hat. Und davon kann man nur reden, wenn uns anstatt eines Lehrsatzes ein Lied der Sehnsucht über die Lippen geht. Das steckt an und lädt andere ein, mit einzustimmen in dieses unser Lied. Steh auf, verkünde den Städten des Landes, er kommt. Und jetzt mal ernst. Da draußen steht eine Welt auf der Kippe. Europa wankt. Der Nahe Osten brodelt. Und was aus den Finanzen, auch aus unseren Finanzen wird, das weiß keiner so recht. Sollten wir uns da nicht manchmal wie Erwachsene benehmen, indem wir, was an den Rand gehört, am Rande liegen lassen, um ins Zentrum unseres Glaubens, unseres adventistischen Glaubens vorzudringen? Jesus Christus kommt wieder. Wir haben heute Morgen dieses Lied gesungen, wenn mein Auge schaut den Heiland. In einer etwas veralteten Sprache für unsere heutigen Begriffe oder für die von den Jugendlichen. Aber alles zieht sich hindurch als ein Lied der Sehnsucht, diesem Herrn zu begegnen. Aber nicht nur zur Erfüllung unseres persönlichen Glaubens, sondern um dieser Welt ein anderes Zukunftskonzept zu geben, das Menschen auch unter den verworrenen Umständen unserer Zeit glücklich machen kann, wenn sie denn dieses Glück unserem eigenen Leben abspüren. Steht auf. Verkündet den Städten des Landes durch euer Leben. Er kommt. Amen.